Amen. Amen dazu. Vielen, vielen Dank euch. Richtig schön, Gott gemeinsam mit euch anzubeten. Ich war gerade auf einer richtig coolen Konferenz in der Schweiz, auch so ökumenisch und groß und theologisch tief und war richtig, richtig cool. Und da dann auch so einer alten Kirche mit so vielen verschiedenen Christen Gott anzubeten, ist auch richtig schön. Aber ich merke, wenn ich hier so nach Hause komme, dann ist mein Herz irgendwie noch offener für Gott. Nur so nebenbei. Ich sage jetzt nicht direkt was mit der Predigt zu tun. Die Predigt heute hat folgenden Titel: Vom Selfie zum Ebenbild Gottes. Und ich habe bewusst so einen Titel genommen, der hoffentlich bei euch so im Hirn stecken bleibt und der euch immer mal wieder so daran erinnert. Ich werde nur so ein paar Gedanken heute geben für ein größeres Thema, was uns meines Erachtens begleiten wird, so in den nächsten Jahren, hier im Gottesdienst mit Sicherheit, auch bei Theo Connect und so. Und es ist die große Frage: Wer ist der Mensch eigentlich, was macht ihn aus, was macht echtes Menschsein aus? Wir sind ja gerade in so irgendwie faszinierenden Zeiten oder auch verwirrenden Zeiten. Auf der einen Seite gibt es so unvorstellbare, hier geht Wasser durch die Reihen. Das finde ich gut. Ich habe gedacht, hier ist so eine zweite Art von Kollekte. Aber und wollte schon sagen, Leute, ist nicht die Zeit. Aber jetzt Wasser finde ich richtig gut. Also, ne? Der Geist und die Braut sagt, komm. So. Und genau, nehmt das Wasser. Also, wer ist der Mensch? Und in den Zeiten, in denen wir leben, ist ja so auf der einen Seite so große Versprechen, ne, die so unterlaufen unter diesen Stichworten Enhancement, Longevity, vielleicht sogar Transhumanismus. Wir werden ein besseres Leben haben, wir werden unsere Fähigkeiten immer weiter perfektionieren, wir werden länger leben, wir werden gesünder sein. Das ist auf der einen Seite. Und gleichzeitig gucken wir sehr auf die Menschheit und sind auf alle Fälle nicht zuversichtlich oder sehr skeptisch, was so die moralische oder ethische Gesundheit der Menschheit betrifft. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, der Vergleich hinkt natürlich, aber so ein bisschen wie so ein Lebensmittel, bei dem man die Haltbarkeit immer weiter verlängert, aber die immer ungenießbarer einfach wird und man so denkt, was soll das? Und die Frage ist, was ist unser Beitrag in dieser ganzen Debatte? Einerseits kann man natürlich relativ schnell so sagen, na, statt 20, 50 oder 100 Jahre mehr von diesem alten Leben, haben wir was ganz anderes im Angebot als Christen, nämlich ein ewiges Leben auf einer erneuerten Erde. Und das ist viel besser. Aber das ist nicht mein Thema heute. Ich möchte mich mehr so um diese zweite Frage beschäftigen. Was können wir dazu beitragen, dass Menschen nicht nur länger leben, sondern dass sie genießbarer werden? Oder vielleicht biblisch ausgedrückt, dass wir weniger stinken. Jetzt nicht so wie heute, das mit dem Schwitzen gemeint, sondern so um ethisch-moralischen Dinge, sondern wie die Bibel sagt, wie wir ein Wohlgeruch für Gott werden können, für unsere Mitmenschen, für die Welt an sich. Und das möchte ich anhand von zwei Bibelversen heute, möchte ich so ein paar Ideen reingeben, die aber größer sind als das, was ich heute alles behandeln kann. Ich möchte so ein bisschen so ein Auftakt, dass wir wirklich darüber nachdenken und auch merken, was für großartige Antworten wir da haben. Also wie geschieht menschliche Veränderung in der Nachfolge Jesus, so die eine Frage. Wer beeinflusst diese Veränderung? Wer führt da eigentlich Regie? Was ist das Ziel? Und was sind so die Rahmenbedingungen, damit wir das Ziel auch erreichen? Wichtig ist mir, das wäre jetzt so klassisch etwas, was man vielleicht so Aspekte der Nachfolge nennen würde, der Verwandlung in Christus durch den Geist. Aber das geschieht immer auf der Grundlage dessen, was wir gerade gesungen haben. Okay, ist mir nochmal ganz deutlich geworden, dass die Grundlage für all das, was ich jetzt sage, ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Die Gefahr ist so ein bisschen, dass wir das vergessen und dann trennen wir das so. Aber wir sind nur Teil des Spiels sozusagen, wenn wir das akzeptiert haben, was Jesus für uns getan hat, wenn wir vergeben sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn der Geist in uns ist, und dann können wir das Leben, was heute hier das Neue Testament uns so anbietet, Sonst sind das vielleicht nette Vorschläge und interessante Gedanken, aber es hat nicht diese Power, diese Möglichkeiten, weil Jesus eben noch nicht in dir lebt. Also deswegen nochmal, das gehört zusammen, das, was ich jetzt sage und das, was wir vorher gesungen haben. Erster Punkt, wie gesteht menschliche Veränderung? Ein Vers, den manche von uns richtig toll finden in dieser Gemeinde und ich mittlerweile auch. 2. Korinther 3,18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und dieser Vers hat eine total provokante Antwort auf diese doch sehr umfassende Frage, wie werden wir eigentlich verändert? Und hier steht einfach nur durchschauen, durch Anschauen. Und ich habe mich lange darüber geärgert, auch als Psychologe, ich dachte, das ist viel zu einfach. Das geht doch nicht. Und je länger, je mehr ich drüber nachdenke, steckt da so viel drin. Und hier geht es natürlich nicht einfach nur um so ein Starren oder Glotzen oder so, sondern es geht hier unter anderem um zwei Arten von Schauen, was uns verändert. Das erste ist ein regelmäßiges, gewohnheitsmäßiges Schauen. Nicht mal ab und zu im Urlaub oder im Gottesdienst am Wochenende, wenn es mal passt. Und das verstehen wir auch, weil wir leben ja in einer Kultur, wo der Hauptkampf darum tobt, wer unsere Aufmerksamkeit kriegt. Okay? Es gibt ganz viele Player, ganz viele Mächte auf verschiedenen Ebenen, die einfach alles versuchen, um uns noch kurz ein Bild, ein Produkt, ein Gefühl, ein Wort unterzujubeln, eine Idee. Und das konkurriert natürlich mit dem, dass wir sagen, wir sollen schauen. Wir werden verändert durch Schauen. Und was wir anschauen, macht einen Unterschied. Und das Zweite ist, es geht hier um ein liebevolles, auch um ein aufmerksames Schauen, was dann letztlich zu einem Staunen wird. Es gibt so eine Grundregel für die Veränderung des Menschen und die lautet folgendermaßen. Wir werden, was wir lieben. Okay, wir werden, was wir lieben. Das Objekt der Begierde färbt nach und nach auf uns ab und verändert uns auf ganz vielen Ebenen. Ich möchte mal ein praktisches Beispiel von mir nennen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, weil mir das tatsächlich sehr peinlich ist. Aber ich sag's dennoch. Jetzt seid ihr gespannt. Und das hinkt natürlich ein bisschen, weil diese Transformation nicht so ganz vollendet ist. Aber das ist etwas, was mich sehr verwirrt hat in meinem Leben und dazu passt. Und zwar der Prozess, wie ich Bayern-Fan wurde. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ich bin, vielen Dank, genau, habe ich mir schon gedacht. Und wie ich aufgewachsen bin als guter Norddeutscher, ich bin Bremer und nicht so wie in Berlin, ne, wo man, in Bremen sind fast alle Werder-Fans. Und ich bin groß geworden, also auf der einen Seite konnte es für Werder sein. Familiär und so andere, und die andere Alternative im Norden war, du kannst HSV-Fan sein, gibt's auch ein paar Hannover-Fans, aber die zählen nicht so richtig, ne, so. Und in der Welt bin ich groß geworden. Und die konnten sich auf nichts einigen und haben sich gehasst. Das Einzige, wo sie sich einig waren, dass das Allerschlimmste, was noch schlimmer ist als jetzt Werder oder HSV-Fan, ist Bayern-Fan zu sein. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und so bin ich aufgewachsen und habe das total verinnerlicht und fand die Bayern auch richtig schlimm und auch alle, die Bayern-Fans waren. So. Jetzt habe ich ein bisschen später schon als Erwachsener 5 Jahre in England gelebt und da war das Problem, dass ich schon immer Fußball interessiert war und die Sachen immer geguckt habe, den Nachverfolger. Das Problem war, es war hauptsächlich Champions League, was ich gucken kann, und das Problem war, dass da immer nur Bayern war. Ich habe mich immer beschäftigt und ich habe gemerkt, weil das die einzige deutsche Mannschaft war, war ich dann auf einmal für Bayern, so, weil ich eben nicht für Turin oder sonst irgendwie wen war. Und dann habe ich so gemerkt, nach und nach, ich freue mich ja, wenn die Bayern so gewinnen, und nach war ich wieder zurück in Deutschland, habe gedacht, das legt sich, aber nee, ich fand immer noch dann cool, weil die Bayern ja auch gut spielen und so weiter, bis hin, dass ich so einen Satz, den ich früher richtig, richtig schlimm war, so ein Motto von denen, das heißt mir san mir, ne? Und ich fand diesen Ausdruck vorher so richtig arrogant und dumm, das war für mich die Zusammenfassung für alles, was falsch war an Bayern, und jetzt, wenn ich mir es an mir höre, denke ich, ja, es passt eigentlich irgendwie. Die können das so sagen. Also es ist tatsächlich so eine tiefgreifende Transformation, hauptsächlich durch dieses Schauen, durch dieses Mitgehen, durch diese Begeisterung, die dieser Fußball und dieses Team so langsam in mir ausgelöst hat. Und das hat mich tatsächlich, war mir auch eine Warnung und gesagt, wo gehe ich sonst eigentlich hin? Was bestaune ich sonst? Was hat meine Aufmerksamkeit? Was erregt meine Begeisterung? Weil ich merke, das hat über die Zeit, fast ob man will oder nicht, im Positiven und Negativen, hat das einen Effekt. Und heute Morgen sind wir natürlich alle eingeladen, Fans von Jesus zu werden, aber natürlich noch mehr nicht nur Fans, sondern Jesu Liebhaber und Nachfolger. Und das Bild, was mir so gekommen ist und was vielleicht ganz gefasst ist, so, dass wir so wie Sonnenblumen sind, die aufgerufen sind, quasi immer, auch im Laufe des Tages, uns immer auf Jesus sozusagen als unsere Sonne, als unsere Quelle des Lebens auszurichten. Das wird uns prägen. Zweiter Punkt, unter wessen Regie läuft diese Veränderung? Und Paulus ist hier sehr deutlich in 2. Korinther 3,18. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Also ja, wir richten unsere Aufmerksamkeit regelmäßig und liebevoll auf Jesus, aber das ist jetzt keine Methode, die wir einsetzen können mit so gewissen 5 Schritten, die ich euch gebe, und dann wissen wir, am Ende kommt das Resultat auf alle Fälle raus. Die Bibel macht immer ganz deutlich, dass wir letztlich nicht die Kontrolle über unseren Veränderungsprozess haben und über das Ziel und über die Früchte. Diese Einladung zu schauen ist eine Einladung, uns quasi Gott auszuliefern, eben wie die Sonnenblume uns ihm zuzuwenden. Und dann der Geist wirkt und er dann auch bestimmt das Tempo und das Ausmaß der Veränderung. Und oft geht es viel langsamer, weil wir gar keine Ahnung haben, wie tief unser Schaden ist, was die Sünde in unserem Leben angerichtet hat, wie sehr wir zerstört worden sind auf jeder Ebene unserer Existenz und dass Gott das so nach und nach erst heil machen muss. Und deswegen wundern wir uns und denken, Gott wirkt. Nein, nicht doch, Gott wirkt. Aber es dauert manchmal länger, als wir so denken. Und was ist aber quasi das absolute Gegenteil von diesem Veränderungsprozess? Und da kommt der Titel rein, es ist ein Selfie. Ne, der Selfie ist eigentlich der Inbegriff dessen, was in unserer Kultur schiefläuft, zumindest in Bezug auf psychologischer und moralischer Entwicklung. Worauf schaut das Selfie? Auf mich selbst, nicht auf Jesus. Wer macht das Bild von mir selber? Ich selbst. Ne? Ich schaue mich selber an. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch die Kontrolle über diesen Prozess. Das heißt, ich entscheide im Selfie, was ich von mir zeige und was ich von mir präsentiere und was nicht. Das heißt, ich entscheide, was ich gut und was ich nicht gut finde, was richtig ist an mir und was falsch an mir ist. Und wenn du jetzt von dem Veränderungsstandpunkt guckst, denkst du, wenn du das machst, dann bleibt maximal, und das ist schon das Allerbeste, was passieren kann, es bleibt maximal alles beim Alten, weil du ja nur dein eigener Bezugspunkt bist. Aber so ist es leider nicht. Oft geht dieser Prozess tatsächlich nach hinten los, weil die Logik ist ja folgendermaßen. Ich kontrolliere diesen Prozess von dem, was ich zeige und wie ich mich präsentiere. Und die Hauptmotivation ist, neben dem, dass man sich irgendwo fotografiert, ich war hier und da und so weiter, ist, dass ich mich vor Kritik und Ablehnung schützen möchte. Verständlich. Aber damit verbaue ich mir auch die Möglichkeit, von jemand anderen angenommen und geliebt zu werden, und zwar gerade in meiner Schwäche und Unvollkommenheit. Veränderung des Menschen, echte tiefe Veränderung, geschieht eben genau da, wo die Leute nicht applaudieren, weil ich so sexy bin oder klug oder was weiß ich, oder erfolgreich, sondern tiefe Veränderung geschieht eben gerade da, wo ich merke, dass ich angenommen und geliebt bin in meiner Schwäche, in meiner Dummheit, da wo ich hässlich bin, in meiner Unvollkommenheit. Biblisch würden wir sagen, das ist diese Erfahrung von Gnade und Barmherzigkeit, und wenn wir die nicht machen, gibt es keine Veränderung. Und deswegen ist dieses ganze Selfie-Prozess eigentlich ein unbarmherziger Prozess. Und am Ende, und das sehen wir jetzt ja auch statistisch bewiesen, am Ende bleiben tatsächlich nur die verschiedensten Formen von Ängsten und Depressionen. Aber dieser Kampf ist eigentlich nicht neu. Wir haben jetzt nur mehr Kontrolle darüber, über diese Dinger, die technischen Möglichkeiten. Aber es ist und bleibt der ganz große Kampf eines jeden Menschen auf dieser Erde zu jeder Zeit. Überlasse ich mein Leben, den Wert meines Lebens, die Beurteilung meines Charakters, meines Aussehens, meiner Taten, meiner Würde und meiner Brauchbarkeit mir selbst? Also bewerte ich das letztlich? Da bin ich jetzt nicht so drauf an. Oder anderen Menschen, meiner Familie, meiner Kultur? Oder letztlich dem Gott, der in Jesus Christus sein ewiges Ja zu mir gesagt hat. Und Ja mit J-A und nicht mit J-A-H-R. Derjenige, der sein ewiges Ja zu mir gesprochen hat. Und deswegen nochmal so diese Erinnerung, wenn es um Veränderung geht. Für dich die Frage, für jeden von uns die Frage, hast du diese Barmherzigkeit empfangen? Und hörst du auf, dich selber zu perfektionieren und dich in ein besseres Licht zu stellen? Das ist die Frage von Selfie oder Ebenbild Gottes. Was ist jetzt so das Ziel der Veränderung und was sind die Rahmenbedingungen dazu? Und ich habe gemerkt, ich muss diese beiden Sachen Ziel und Weg zum Ziel zusammennehmen, weil leider in der Christenheit, wenn man merkt, die gehören bei Jesus zusammen. Du kannst die nicht so weit auseinanderziehen. Wir haben es schon oft gesehen und sehen es auch immer mal wieder bei uns, aber bei anderen fällt einem das ja mehr auf, dieses Splitter- und Balkenproblem, ne? Dass Leute und auch Christen anscheinend gute Ziele haben, wo man denkt, ja, das ist ein richtig gutes Ziel, aber die Art und Weise, wie sie versuchen, diese Ziele zu erreichen, sind überhaupt nicht Jesus-mäßig. Und am Ende landet das oft in einer Katastrophe. Das ist sinnlos. Aber es gibt auch andere, die sagen, Mensch, mit diesem Jesus ist eigentlich ganz cool, und die versuchen so eine Jesus-mäßige Ethik zum Beispiel zu machen, also zu leben wie Jesus, aber haben nicht das letzte Ziel, was Gott mit ihnen hat. Und auch dann bringt es nichts. Deswegen Weg und Ziel gehören zusammen. Und das möchte ich zeigen an einer anderen Bibelstelle, Epheser 4, Verse 23 und 24. Und ihr wurdet gelehrt, ich hoffe ihr auch, das sind ja die Briefe an die Epheser, das ist jetzt unser Klaus, ne? Wenn Jesus zu uns sagt, Martin, ne? Haben wir das gemacht, haben wir das gelehrt, so. Also, ihr wurdet gelehrt, hoffentlich hier auch in Berlin, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und heilig sind und die sich auf die Wahrheit gründen. Also, es ist jetzt nicht nur so Theorie irgendwie, sondern es sind drei ganz konkrete Dinge hier genannt. Und bevor wir uns die einzelnen Aspekte kurz anschauen, habe ich mir nochmal so ganz allgemein die Frage gestellt, wann haben von uns, viele von uns, so den Eindruck, dass sie Gott begegnen und Veränderung erfahren? Ich merke das auch für Leute aus dem Alpha-Kurs oder die hier reinkommen, sich die Gemeinde mal angucken, nach und nach Jesus kennenlernen. Wo begegnen viele von denen Jesus? Und das ist tatsächlich in der Anbetungszeit. Und ich frage, warum ist das so? Erstmal natürlich, die Anbetungszeit ist hoffentlich, wie jetzt heute auch, heute war Fokus Cross, Kreuz, man kann auch verschiedene Aspekte von hier, aber der Fokus ist klar auf Jesus. Und in dieser Anbetungszeit berichten uns Leute, dass sie oft starke Erfahrungen haben, dass da oft Tränen fließen, dass es so eine Mischung ist von, man wird so überführt von der eigenen Schuld und Unverkommenheit und Zerbrochenheit und gleichzeitig erfährt man aber auch in dieser Zeit Gottes Liebe und Annahme. Und das, der Lobpreiszeit scheint so ein Rahmen zu sein, wo viele so eine Transformation irgendwie zulassen können. Warum gerade da? Ich nehme an, die Musik hilft natürlich. Musik, die hat Gott extra so designt, dass es nicht hauptsächlich über den Kopf geht oder das Handeln. Es geht eher über unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle. Unser Wille ist so angesprochen und wird über die Musik erreicht. Und auch ein wichtiger Aspekt, es geschieht in Gemeinschaft. Na, ich bin zwar alleine auf Jesus ausgerichtet, aber ich mache das in einer Gemeinschaft von anderen Menschen, die auch auf Jesus ausgerichtet sind. Und nicht wie sonst wahrscheinlich in meinem Alltag, wo viele einfach mit Jesus nicht so viel am Hut haben. Und diese Kombination schafft so einen sicheren Rahmen, wo man das so zulassen kann. Und das ist auch super. Und deswegen bin ich auch happy, dass ich in so einer Gemeinde bin, wo es diese Zeiten gibt. Und ich leide auch immer so in Gemeinden, die jetzt nur so predigtorientiert sind zum Beispiel, obwohl ich selber mein Hauptzugang tatsächlich Lehre und Predigt ist. Aber mittlerweile, ich finde das, bin ich total dankbar. Aber es reicht nicht an Veränderung, wenn wir Jesus nur in diesen Lobpreiszeiten anschauen. Diese Veränderung, von der gesagt, wir schauen Jesus an und werden verändert. Das wäre halt total schade, wenn das nur in dieser Zeit im Gottesdienst passieren würde und nicht auch durch die Woche. Und deswegen ist die zentrale Frage von Veränderung, ist die, wo finde ich Jesus noch im Alltag? Wie kann ich diese Aspekte, die dazugehören zum Ebenbild Christi, wie finde ich die im Alltag? Und wir lesen, und ein Kennzeichen dieser Ebenbildlichkeit ist eben Wahrheit. Und bei Wahrheit geht es nicht hauptsächlich darum, dass man weiß, was richtig oder falsch ist und was der Wille Gottes ist, ist Teil davon. Aber Wahrheit bedeutet auch, wie ich ein Mensch werde, der wahrhaftig wird, das heißt, der vertrauenswürdig wird, der verlässlich wird. Und was ist dazu nötig? Verschiedene Dinge, aber auf alle Fälle das Bibellesen. Wir suchen das Angesicht Jesu in den Heiligen Schriften. Es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Und ja, ich weiß, das ist wesentlich schwieriger als in der Anbetungszeit. Weil in der Anbetungszeit, das sind wie so mundgerechte Stücke, die wir nur schlucken müssen. Beim Bibellesen musst du selber einkaufen gehen und das Gemüse putzen und kochen und so weiter. Es ist wesentlich anstrengender. Die Bibel ist im Vergleich zu unserer Lobpreismusik, die ist sperrig, die ist nicht so verfügbar. Die geht seitenweise, kapitelweise, wenn du liest, Tage- und Wochenweise über Themen, die dich nicht interessieren. Du denkst, was soll das, bringt mir nichts und so weiter. Ganz genau, ganz genau. Die bringt nichts, ist nichts für dich, es geht nicht um dich. Und wenn du dich dennoch darauf einlässt und in dem liest und verstehst, was Gott ist, oder ob du verstehst, was da passiert und nicht, ist zweitrangig. Und du setzt dich den immer wieder da aus, du liest es. Und dann geschieht tatsächlich eine Transformation in Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Die ist nicht so spektakulär, die ist oft nicht so emotional, wo bei mir das Bibellesen auch sehr emotional werden kann. Und deswegen können wir darauf nicht verzichten, als ein Teil des Transformationsprojekts. Aber wie bei der Anbetung geht es auch darum, es mehr gemeinsam zu tun. Ich glaube, hier ist ein ganz großes Problem unserer freikirchlichen Tradition. In dieser Betonung des Individualismus, der sehr wichtig ist, wir sind selber dafür verantwortlich, lesen wir zu wenig Bibel in Gemeinschaft. Und ich weiß, dass vielen von euch Bibellesen richtig schwerfällt, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, das war in der Kirchengeschichte auch schon so. Es ist ja nicht so, dass die alle gebildeter waren, sondern im Gegenteil. Die ganzen Bilder, die da gewarnt wurden, die Bilder in der Bibel, es war die, in den Kirchen war die Bibel für die Armen, die nicht lesen konnten und man irgendwie die Geschichten nahebringen musste. Und ich glaube, deswegen müssen wir ganz neu entdecken, und das nehme ich wirklich auf Verantwortung, wo schaffen wir Räume, wo wir gemeinsam einfach Bibel lesen? Auch ohne Predigt vielleicht, ohne aus, einfach Bibel lesen. Das macht Matthias zum Beispiel besser als ich. Ich weiß nicht, ob ich schon ausgemacht habe, Matthias hat oft bei so Predigtexten, der haut euch das ganze langen Text zu. Und meine Gefahr in den letzten Jahren war immer, dass ich euch die schon so ein bisschen mundgerecht vorbereitet habe. Das findet ihr dann besser und das leichter, könnt mir dann leichter folgen und das findet ihr gut. Aber eigentlich habe ich euch damit keinen Dienst geleistet. Eigentlich ist es besser, so wie Matthias das macht, erstmal das ganze sperrige Stück und dann nach und nach die Verdauung. Also, das ist ein Auftrag, Bibel lesen, aber auch, danke, das brauche ich nicht, danke. Danke, super, vielen Dank, sehr nett. Genau, nächster Punkt, und ihr seht, da sind wir noch lange nicht fertig, ne? Das ist ein Auftrag für uns, da müssen wir dran. Ne? Nächste weitere Kennzeichen der Ebenbildlichkeit ist Heiligkeit. Und ich sage jetzt auch mal, was nicht unbedingt freikirchlich ist, aber die Überzeugung ist mir auch sehr gewachsen in den letzten Jahren, ein Gnadenmittel, dies zu fördern, ist das Abendmahl. Es ist das Sakrament des Abendmahl, was Gott der Kirche gestiftet hat. Und das Abendmahl ist die Einladung, unseren Schmerz, unsere Angst, unsere Not, unser Versagen, all das, was uns da auch so bewegt, wie wir auch gesungen haben, dass wir das bringen und Christus da drin begegnen. In seiner Annahme, natürlich auch in seiner Vergebung, in seiner Wiederherstellung. Und auch da, wenn er darüber nachdenkt, ist es wieder diese Kombination aus, ja, ich übernehme selber Verantwortung für mein Leben vor Gott. Ich nehme es selber, aber es ist in Gemeinschaft. Ich bin nicht alleine, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft, die sich auch so ausrichtet auf Gott. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir häufiger Abendmahl feiern. Und dass wir kleinere Gruppen auch haben, vielleicht auch privatere Settings, wo wir Abendmahl feiern, ganz bewusst. Weil wenn man es nur einmal im Monat macht, das ist tatsächlich ein freikirchlicher Irrtum, ist es zu wenig. Gott hat da was gegeben in die Kirche, was meines Erachtens Power hat. ganz bewusst, wo Gott sich zu stellt. Und deswegen auch da als ein Aspekt der Heiligkeit ist, wir schauen Jesus an im Abendmahl. Einer ist alleine, aber in Gemeinschaft. Und schließlich der dritte Aspekt ist der der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit könnte man viel zu sagen. Ich sag mal, Gerechtigkeit ist im Kern unserer Haltung der Welt und den Mitmenschen gegenüber. Und bei der Gerechtigkeit geht es darum, Gott in der Schöpfung zu finden, als seine Schöpfung, die ihm unendlich wichtig und teuer ist und lieb, von der er gesagt hat, dass sie gut ist, und Gott in seinen Menschen zu finden, wo ja jede und jede eigentlich ein Ebenbild Gottes ist, geschaffen zum Ebenbild Gottes. Bei manchen erkennt man das nicht so, die strengen sich ziemlich an, da nicht viel von zu erkennen, aber wir wissen, dass es noch da ist. Das heißt, unsere Aufgabe ist auch, Jesu Angesicht in unseren Mitmenschen zu finden. Und zwar auch im Alltag, in der Arbeit, im Supermarkt, in der U-Bahn und so weiter. C.S. Lewis, wie so oft, hat das ganz wunderbar ausgedrückt, die Bedeutung eines jeden Menschen in seinem Aufsatz Gewicht der Herrlichkeit, kann ich nur empfehlen, das zu lesen. Ist nicht so lang. Darin schreibt er: Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Wir haben nie mit bloßen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste und Zivilisationen sind sterblich. Ihr Leben ist gegenüber dem unseren, also unserem menschlichen Leben, wie das Leben einer Mücke. Aber es sind Unsterbliche, ich würde jetzt Klammer auf, ne? Dieses Ebenbild Gottes in sich tragen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir mal eben kurz abfertigen und ausbeuten. Und da so einen neuen Blick zu entwickeln, gerechter dadurch zu werden, verwandelt zu werden, wenn wir Mitmenschen gerecht behandeln, das heißt mit Wertschätzung, mit Respekt, mit Annahme, dass ich die nicht benutze zu meinem eigenen Vorteil, dass ich sie nicht manipuliere, dass ich mir entscheide, ihnen zu dienen und das ist mir wichtiger, als dass mir gedient wird, also wie Jesus das eben gemacht hat. Und sie zu lieben, und in meiner Verständnis von Liebe beinhaltet Liebe auch Kritik. Das sehen manche Leute heute anders. Ne? Also wenn wir lieben, heißt es nicht, dass wir alles gut finden und so. Aber dazu sind wir aufgerufen, uns in sein Ebenbild verwandeln zu lassen, was eben geprägt ist, durch so wie er. Ne? Von Wahrheit, von Heiligkeit und von Gerechtigkeit. Das war's. Wie gesagt, mal ein Auftakt, ein paar Gedanken zu diesen Texten, zu diesem Thema. Und deswegen so die Einladung an uns alle, den Rest des Tages und die nächste Woche und dann vielleicht, wenn die Hitze wieder erträglicher wird und die Sonne wieder unser Freund ist sozusagen, zu erinnern, dass wir leben wie die Sonnenblumen. Wenn wir den ganzen Tag über uns auszurichten, Jesus zu suchen. Natürlich hier am Sonntag in Anbetung und was ja sonst noch im Gottesdienst passiert und im Abendmahl, aber auch im Alltag, in der Bibellese, in meinen Mitmenschen, die da zu sehen, okay, Jesus begegnet mir da auch. Und vor allem eben auch nicht alleine unterwegs zu sein, sondern in der christlichen Gemeinschaft. Wenn ihr mal so guckt, Sonnenblumen stehen schon ab und zu mal vereinzelt so am Wegerand, aber eigentlich sind die immer in so richtig schönen großen Feldern, die richtig Power und Wucht haben. Soweit, ich bete. Lieber Herr, ich will dir danken, dass du die Grundlage gelegt hast im Kreuz und Auferstehung zu diesem neuen Leben. Und ohne das wäre das gar nicht möglich. Und ich danke dir jetzt, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du uns so einlädst, uns auf dich auszurichten. Eben nicht auf uns, auf unsere Kompetenzen, auf unsere Stärke, auf unsere Disziplin, auf unsere Prägung, all das, was wir gut oder schlecht können, sondern ich bete, dass du schenkst, dass wir uns auf dich ausrichten und dass wir dich finden, viel häufiger als bisher, dass wir dir begegnen. Am Sonntag, aber auch im Alltag. Da, wo du gesagt hast, da lebst du. Natürlich in deinem Wort, in den Sakramenten, in der Anbetung. Aber auch in deinen Menschen, denen, die dich noch nicht kennen, aber dennoch dein Ebenbild sind. Da begegnest du uns. Dank dafür. Und natürlich auch dem Bruder und der Schwester. Und dafür danken wir dir und wir wollen dir sagen, Herr, hier sind wir. Hilf uns, auf dich zu schauen, zu staunen und dann zu merken, wie wir verändert werden zu deiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen. Amen.